Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Vierter Vortrag. Professor Dr. Gerd Krumach. Dolchstoß. Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg.
Ja, meine Damen und Herren, also herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich habe mir überlegt, kommen 20, kommen 30. Jetzt ist der Raum voll und ich hoffe, es liegt nicht nur daran, dass Sie wissen, dass hier eine prima Klimaanlage ist. Aber eben Ihr Begrüßungsbeifall, Dankeschön, hat gezeigt, dass Sie wohl auch wegen des Themas gekommen sind. Es ist ein großes Thema, was viel zu wenig behandelt wird, was endlich auf die Agenda der deutschen Historiografie gehört. Es ist ein schmutziges Thema. Generationen von Historikern haben eine echte Zurückhaltung gehabt. Und ich erinnere mich, als ich hier in Freiburg 1990 meine Antrittsvorlesung machte, da sprach ich über Versailles und habe gesagt, das hätte ich auch nicht unterzeichnet. Den Vertrag hätte ich nicht unterzeichnet. Ich bin kein Rechter, ich bin eher ein Linker. Aber den Vertrag hätte ich nicht unterzeichnet. Und dann kriegte ich im Anschluss einen Brief innerhalb des Hauses an der Universität von einem damals schon sehr berühmten Professor, nicht der Ulrich Habert, den gab es damals nicht, einen sehr berühmten Kollegen, und der schrieb, das wäre ja alles sehr bedenkenswert, was ich da gesagt hätte. Er müsse aber doch darauf hinweisen, dass das ein sehr gefährliches Thema ist. Sehr gefährliches Thema. Ich habe ihm dann geantwortet, dass ich mich bedanke für den Hinweis und dass das meine Annahme bestätigt, dass Geschichtswissenschaft ein sehr gefährliches Thema ist. Ein sehr gefährlicher Beruf. Ja, warum geht es denn da? Es geht darum, dass Versailles immer ganz früher, als viele, die hier sind, noch gar nicht da waren oder noch Kinder waren, von den Generationen, die längst jetzt gegangen sind, verantwortlich gemacht wurde für Hitler und den NS. Ohne Versailles hätte es Hitler nicht gegeben. Natürlich auch die Wirtschaftskrise, aber die hatte ja auch mit Versailles zu tun. Und also waren die anderen schuld am Hitler und nicht die Deutschen. Die Generation der Professoren, die die Lehrstühle nach 45, also nach 50 bevölkerten, haben das gepredigt. Versailles. Und dann so lange, dass die folgende Generation, die von Wolfgang Mommsen, Hans Mommsen, Heinrich August Winkler, das nicht mehr hören konnte und wollte. Sie wollten verstehen, wie es zum Nationalsozialismus gekommen ist und wollten keine Entschuldigungen mehr haben. Es war völlig richtig. Ich habe dem auch zugestimmt, als Student damals. Das wollten wir nicht mehr hören, diesen Entschuldigungsrede. Es war noch eine historisch-politische Frage. Heute ist es eine rein historische Frage. Eigentlich. Schauen wir mal. Jedenfalls ging es so ab dann, dass die Generation, die dann die Lehrstühle kriegte, eben Wolfgang Mommsen, Hans Mommsen, Heinrich August Winkler, Hagen Schulze, Horst Möller, jetzt nenne ich gerade mal die, die die großen Geschichten Weimars geschrieben haben, versuchen genau dieses Thema nicht anzusprechen, dieses Thema zu verbieten. Es war verboten für die ganze Generation. Das konnte man nicht mehr sagen. Man musste tiefer gucken. Man musste schauen, wie der Hitler sich ergeben hatte unter NS aus dem deutschen Autoritarismus, aus dem Militarismus, aus der Bismarckzeit, aus dem verrückten Wilhelminismus, wie alles zusammenkam, um uns den Hitler zu beschweren. Und man hat dann den Ersten Weltkrieg und Versailles vollständig vergessen und ausgespart. Mit der im Grunde vollständig absurden Konsequenz, dass in der Geschichte Weimars, in der offiziellen Geschichte Weimars, in den großen Darstellungen von Möller, von Hagen Schulze, von Hans Mommsen, der Erste Weltkrieg keine Rolle spielt. Wie abgeschnitten. Auch bei Kocka nicht. Nirgends. Wie ein tiefes Schweigen, was eine Generation umhüllte, die nichts mehr zu tun haben wollte mit diesem Entschuldigungsdiskurs. Ich verstehe Sie, aber die Geschichte geht weiter und wir müssen weiter denken. Und ich habe mich jetzt nun auch schon bald seit einem Vierteljahrhundert um diese Frage gekümmert, bleibe aber nach wie vor ein Außenseiter. Dieses ganze Problem der Traumatisierung der Deutschen durch den Ersten Weltkrieg, der Verrücktheiten, die sich dort ergeben haben. Ja, Heinrich August Winkler schreibt in seiner Geschichte des Westens, wenn die Deutschen damals nicht so verrückt gewesen wären, hätten sie verstehen müssen, dass Versailles im Grunde ein guter Friede war. Ich habe ihm geantwortet, ja, sie waren verrückt und das gilt es zu erklären. Und das möchte ich Ihnen heute etwas näher erklären, was das für Konsequenzen gehabt hat, bis zum NS. Wie gesagt, in der Geschichte Weimars, der allgemeinen Geschichte Weimars, ist das, was ich heute Ihnen darbiete, ein Lohnthema. Es gibt inzwischen selbstverständlich Einzelforschung, die sich dem Thema nähert, die Gesamtdarstellungen. Ich kenne nur eine französische Gesamtdarstellung, Le Traumatisme de la Grande Guerre von Nicolas Beaupré, einem Elsässer, einem Freund von mir, was eine Geschichte Weimars ist und wovon dieser Sache ansatzweise zumindest die Rede ist. Es lohnt sich also, das Thema ganz einfach weiter zu betreiben und umso mehr, wenn man wie ich aus dem Ersten Weltkrieg herauskommt. Ich habe gestern noch den ganzen Tag in Verdun gesessen für mein neues Verdun-Buch. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt mit diesen Menschen, die da durchhalten, trotz der zerrissenen Körper um sie herum. Die unter Umständen umkommen im Feld, weil sie von den Eingeweiden des Kameraden, der neben ihnen von der Granate getroffen wird, erschlagen werden. Alle diese Geschichten, die wir lesen, die wir gar nicht verstehen können. Es gab Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen, die das erlebt hatten. Mal abgesehen von dem Hunger. Mal abgesehen von der ganzen Not, mal abgesehen von dem riesigen Schmerz über die gefallenen Söhne, Ehemänner, Väter. Wer hat sich denn gekümmert bisher um die Frage, die Kinder des Krieges und Weimar? Ich komme drauf zurück. Und das Ganze aber mal zusammenzubündeln ist gar nicht einfach, weshalb ich auch jetzt, was ich mich etwas strenger als sonst vielleicht an mein Manuskript halten werde. Bitte ich um Entschuldigung. Weil das muss, da kann man nicht einfach nur improvisieren in diesem Fall. Da geht es wirklich um ganz, ganz große Probleme, die so ineinander verzahnt sind. Ich versuche Ihnen das mal darzustellen ganz. Aber noch eine Bemerkung am Anfang. Trauma. Der eine oder die andere wird sich fragen, was ist ein Trauma? Ich weiß das auch nicht so genau, genauso wenig wie die Traumaforscher. Vor allem wissen wir praktisch noch nichts über kollektive Traumata. Und ich habe den einfachen empirischen Standpunkt bisher, ein kollektives Trauma ist das Trauma von vielen, vielen Menschen zusammen. Wieder viele Einzeltraumata. Was ein Trauma ist, haben die Anhänger des SC Freiburg und alle Freiburger gespürt. Letztens noch, sehr bitter, da hat man doch gar nicht von sprechen können, was da passiert war an diesem unseligen Samstag. Völlig ungerechterweise. Da hat man doch nichts von sprechen können. Erinnern Sie sich noch an eine verlorene Weltmeisterschaft? Da war es für viele Freiburger fast so schlimm. Und das müssen Sie bestimmt tausendfach multiplizieren, um an das zu kommen, was sich 1919 abspielte, 1920. Nach 4 Jahren Siegesnachrichten, plötzlich die Nachricht, es ist alles vorbei. Man muss auch heute in der Geschichtsschreibung noch ganz genau aufpassen, um überhaupt festzustellen, wie das Siegesgeheul der deutschen Nachrichten- und Propagandamaschine so ab August 18 langsam versiegt. Und man langsam sagt, ja, wir halten noch durch und so. Das haben viele gar nicht mitgekriegt. Grundsätzlich stimmt bis zum November 18 Siegesgeschrei. Unser großer Kaiser Wilhelm II. Hat noch im August 18 eine Versammlung einberufen, zwecks Umgestaltung des Aachener Münsters für den großen Endsieg. August 18. Im September 18 hat der Ludendorff noch vom Sieg gefaselt. Und im Oktober ist alles vorbei und im November ist unbedingter Waffenstillstand. Wer soll das denn verstehen von den einfachen Menschen? Und dann gab es eins. Man musste vor allem diese Soldaten in Ruhe halten, die zurückströmten. Deutschland hatte während des Krieges insgesamt 13,14 Soldaten mobil gemacht. Millionen. 13,14 Millionen Soldaten mobil gemacht. Im Jahre 1918, Ende 18, waren noch 6,58 Millionen im Felde. Die kamen jetzt alle auf einmal zurück. Und so wie es die Waffenstillstandsbedingungen festschrieben, innerhalb von 3 Wochen von der Westfront. Natürlich hatten die deutschen Verantwortlichen nur eins im Sinn. Ruhe, stellt die ruhig. Passt auf, dass die haben ja alle noch Waffen, dass die ihre Waffen nicht mit nach Hause nehmen, dass sie nicht als Gruppen gehen. Und dann kommt es dazu, Hindenburg, der den Soldaten in seiner Abschiedsmessage sagt, euch hat kein Feind besiegt. Friedrich Ebert, der künftige Präsident, der in Berlin den einziehenden Truppen zuruft, euch hat kein Feind besiegt. Und dann war natürlich vielleicht sogar erstmal noch Ruhe, etwas beruhigt, euch hat kein Feind besiegt. Hat man in Deutschland auch nicht verstanden, die Truppe war doch im Ausland gewesen, wieso waren die besiegt worden? Der Krieg war ja gar nicht nach Deutschland reingekommen, nur der Hunger und die Not und der Schmerz. Aber der Krieg war nicht zu uns gekommen, wieso hatte man den jetzt verloren? Da war doch was nicht mit rechten Dingen zugegangen. Nee, das sag ich nicht so. Den Beifall, den brauche ich nicht. Den nicht. Nein, so haben sie da gedacht alle. Und wenn ich so emphatisch spreche, danke Ihnen, bin nicht ich das, sondern sind die Menschen von damals das. Den Hindenburg hat da noch einen draufgesetzt. In seinen Memoiren 1919 schon rausgekommen, schreibt er, wir waren am Ende. Wie Siegfried unter dem Speerwurf des Grimmenhagen, so stürzte unsere ermattete Front. War je ein größeres Verbrechen menschlichem Denken und menschlichem Hass entsprungen? Vollständig unverantwortlich, aber kernscharf, was er da schreibt. Hindenburg musste wissen, dass die Soldaten nicht mehr siegen konnten und dass man deshalb aufgegeben hatte. Er musste wissen, dass inzwischen fast 2,5 Millionen Amerikaner unterwegs waren und die Deutschen ausgeblutet waren. Er selbst hat zusammen mit Ludendorff die Regierung gefragt im Oktober, wir können doch durchhalten, wenn wir 600.000 Mann noch mal kriegen, ein halbes Jahr. Und die Regierung hat gesagt, wo sollen wir die hernehmen? Also das ist ja schon perfide, das so zu formulieren. Dasselbe sagte auch noch mal im Untersuchungsausschuss des Reichstages, der Nationalversammlung, Entschuldigung. Und so geht es dann. Nur, wer der grimme Hagen war, der den stolzen Siegfried 1918 von hinten erdolcht hatte, das hat Hindenburg nicht gesagt. Dazu war er zu klug. Er war ja schließlich der Held aller Deutschen. Er sagte nur dann im Untersuchungsausschuss auf Nachfrage, die Heimat ist dem Heer in den Rücken gefallen. Die Heimat. Ja, aber wer ist die Heimat? Revolutionäre Zermürbung. Solche Worte fielen dann. Spartakus, kommunistische Aufstände, Revolution. Das blieb unausgesprochen, denn die Deutschlandslegende hat In der Tat, das wird heute oft übersehen, auch von denen, die die Bücher schreiben, die Geschichtsbücher, die Dolchstoßlegende hatte sehr viele Facetten, realistische Facetten und absurde. Die realistische Facette war, dass man hatte die Kapitulation zu diesem Zeitpunkt unterschreiben müssen, weil überall in Deutschland Aufstände und Revolutionen waren. Das war ja empirisch. Und auch die Spartakisten und die Kommunisten sagten, dass sie durch ihre Aufstände und Revolutionen ja schließlich den imperialistischen Krieg beendet hatten. Von daher waren sich da rechts mit links einer Meinung. Es hatte die deutsche Revolution diesen Krieg beendet. Und dann ging es aber weiter. Wer war denn jetzt schuld? Der Ebert zum Beispiel, Friedrich Ebert, ein großer Repräsentant dieser Übergangszeit und dann der Weimarer Republik. Aber die Rechte warf ihm vor, dass er beim großen Munitionsarbeiterstreik Januar 1918 eine führende Rolle gespielt hatte. Hatte er auch. Nur, dass er da mitgemacht hatte, Ebert und die Mehrheits-SPD, um die USPD und die Spartakisten einzugrenzen, in der Hand zu behalten, zur Ruhe zu bringen. Aber das nahm ihm Ende 18, Anfang 19, nahm ihm das keiner ab auf der Rechten, wenn er das beteuerte. Es hat dann auch einen Prozess darum gegeben, den er verloren hat. Also das war sehr tiefgreifend, dass die Rechte sagte, also auch die Repräsentanten dieser Republik, die höchsten Repräsentanten gehören zu denen, die dafür gesorgt haben, dass wir diesen Krieg verlieren, durch den Dolchstoß. Das ist schon die aggressive Variante. Es gibt die Variante des Dolchstoßes, einer der Generalstäbler, Friedrich Kuhl, gesagt hat vor dem Untersuchungsausschuss, wir hätten noch ein halbes Jahr durchhalten können, wenn die Revolution nicht gekommen wäre. Ein halbes Jahr, und in diesem halben Jahr hätten wir in Ruhe zurückgehen können und hätten diesen Waffenstillstand, der Waffenstillstand einer unbedingten Kapitulation war, nicht unterschreiben müssen. Das war nicht so unrealistisch. Also die Dolchstoßvariante, der Dolchstoß ist heute eigentlich nur noch memoriert in der grotesken Variante der Nazis und der anderen rechtsradikalen Völkischen damals. Die sagten, der Kommunist war's, der Bolschewist, und das ist ein Jude. Und der jüdische Bolschewist, der hat erstens Deutschland in den Krieg reingetrieben, zweitens dafür gesorgt, dass er den Krieg nicht gewinnen konnte, und jetzt schafft er uns noch die Inflation und sonst was. Diese Radikalversion des Dolchstoßes, die hat es gegeben. Man muss sagen, dass sie in den Anfangsjahren der Weimarer Republik marginal war. Laut, aber marginal. Eher noch die Aussagen, die oft getroffen wurden, die Frauen waren es. Mit ihren Jammerbriefen an die Front. Die Frauen, die Moral in Deutschland kaputt gekriegt haben, dadurch, dass sie in den Warteschlangen an den Bäckereien und Metzgereien dauernd sich die schrecklichsten Nachrichten erzählten. Weshalb der Hitler ja dann auch ab 1940 darauf geachtet hat, dass diese Frauenschlangen nicht mehr passierten, auf Kosten der Frauen und der Menschen in den besetzten Gebieten. Das ist auch gelungen. Das hat er aus dem Ersten Weltkrieg gelernt. Also, halten wir fest, der Dolchstoßvorwurf hat ein ganzes Spektrum an Bedeutungen in Wirklichkeit. Von einem relativ realistischen, wir hätten noch länger durchhalten können mit besseren Friedensbedingungen, bis hin zu das siegreiche Heer, so sagte Hitler das dann, das vorwärtsstürmende Heer ist von hinten erdolcht worden. Der Vorwurf, das ist dann die Radikalvariante. Nun, kommt noch eins hinzu. Es ist ja nicht nur dieser Dolchstoßvorwurf, der den großen Hass in Deutschland beschert hat, sondern es ist auch, ich muss davon sprechen und kriege jetzt überhaupt keinen falschen Beifall, der damals sogenannte Schandfrieden von Versailles. Das, was ich damals schon dem Winkler, den Kollegen in Freiburg gesagt habe. Und wo ich dann die Aufforderung kriegte, ich möchte vorsichtig sein. 20 Jahre später kann man das ganz deutlich sagen. Ich zitiere Ihnen nur, was Raymond Poincaré, der französische Staatspräsident, zur Eröffnung des Versailler Vertragsverhandlungen in Paris am 18. Januar 1919 sagt. Warum 18. Januar? 18. Januar, weil am 18. Januar ebenfalls in Versailles das Deutsche Reich gegründet worden war, 1871. Also das wollte man sozusagen auslöschen, symbolisch, mit diesem Datum, das war extra festgelegt worden. Zitat Poincaré, was Ihnen, die hier sitzen, die Autorität verleiht, einen Frieden der Gerechtigkeit zu schaffen, ist die Tatsache, dass keines der von Ihnen vertretenen Völker irgendeinen Anteil an diesem Verbrechen hat, das zu einem noch nie dagewesenen Unheil geführt hat. Die blutdurchtränkte Wahrheit ist bereits aus den kaiserlichen Archiven ans Licht gekommen. Der vorsätzliche Charakter des Anschlags auf den europäischen Frieden 1914 ist schon jetzt erwiesen. Die Deutschen waren ja nicht dabei. Sie durften ja erst ab April überhaupt nach Versailles kommen, wurden dort in einem Hotel eingesperrt und haben nicht einmal mit den anderen mündlich face-to-face verhandeln dürfen. Sie durften einige schriftliche Bemerkungen machen, die, was Schlesien angeht und so weiter, auch behandelt worden, auch beachtet worden sind, aber ansonsten nicht. Aber als die Deutschen dann nach 4 Monaten Verhandlungen, an denen sie nicht teilnehmen durften, in Versailles die Friedensbedingungen erhielten, sagte der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, ein ganz, ganz langen Speech, das Verhalten Deutschlands ist in der Geschichte der Menschheit fast beispiellos. Die schreckliche Verantwortung, die auf ihm lastet, lässt sich in der Tatsache zusammenfassen, dass wenigstens 7 Millionen Tote in Europa begraben liegen, während mehr als 20 Millionen Lebende durch ihre Wunden und ihre Leiden von der Tatsache Zeugnis ablegen, dass Deutschland durch den Krieg seine Leidenschaft für die Tyrannei hat befriedigen wollen. Das ist der allerhärteste Tobak, der damals die Überzeugung auch der Friedensmacher war. 7 Millionen Tote. Wir wissen heute, dass es ungefähr 11 Millionen Tote waren. Aber er sagt ganz zu Recht, 7 Millionen Tote, die in Europa liegen. Das war eine schreckliche Neuigkeit. Ich muss Ihnen das sagen, denn das Trauma ist nicht nur ein deutsches Trauma, es ist auch eins der anderen. Und diese Sprache kommt aus einem Entsetzen heraus. Clemenceau, Poincaré. Sie wussten erst seit 2 bis 3 Monaten, seit die Berichte zusammengeflossen waren, wie viele denn wirklich tot waren. Sie wussten erst seit 3 Monaten zu diesem Zeitpunkt, seit dem Februar 1919, dass nicht weniger als 1,3 Millionen Franzosen gefallen waren. Das musste ja auch gegenüber der eigenen Bevölkerung alles legitimiert werden. Und von daher war es schrecklich einfach zu sagen, wir sind einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Und der Verbrecher, da ist er. Das war ein generelles Trauma, was zu solchen Aussagen geführt hat. Aber die vergleichende Forschung gibt es überhaupt noch nicht. Dann der Text des Kriegsschuldparagraphen. Artikel 231 des Versailler Vertrages, direkt im Anschluss an die Strafparagraphen 227 folgende, dass der Kaiser ausgeliefert werden muss und ungefähr 800 führende deutsche Militärs und so weiter. Zitat, die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Ich habe gesagt, durch den Angriff Das ist die offizielle deutsche Übersetzung. Die französische Text ist La guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne. Der englische Text ist The war which has been imposed upon them by the aggression of Germany. Die Deutschen hatten nicht mal die Kraft, das Wort Aggression in ihren Text mit reinzunehmen. Es wurde in Angriff, Offensive und so weiter abgemildert. Das ist traumatisch. Als die Deutschen dann den Vertrag unterschrieben, das wissen wir erst seit ein paar Jahren überhaupt, so ist das verdrängt worden, hatte Clemenceau vor ihnen 5 schwerst verwundete französische Krieger aufgebaut. Gueule cassée, mit zerrissenen Gesichtern, von Granaten zersprengten Gesichtern. Gueule cassée, 5. Als das noch lebende Mahnmal, das habt ihr gemacht. Das war so traumatisch, dass nicht ein einziger der deutschen Vertragsunterzeichner in seinem ganzen Leben das in irgendeiner Weise hat schriftlich formulieren können oder festhalten können. Das ist eine völlig verlorene Geschichte, die wir vor ein paar Jahren mehr durch Zufall wieder entdeckt haben. Diese Szene. Also, wenn man dann heute sagt, Brummer, ich höre doch auf mit dem Gerede, das ist doch gar nicht der Paragraph 1 des Versailler Vertrages. Der Paragraph 1 ist doch die Schaffung eines Völkerbundes. Er hat doch so viele vernünftige Maßregeln. Ja, es ist doch ein rein wirtschaftlicher Artikel der 231. Dann kann ich antworten, in Kenntnis der Dokumente, die damals geflossen sind, ja, so hat man das 1930 interpretiert. Aber jedem, dem ich das 1919 erzählt hätte, hätte mich ausgelacht. So vergehen auch da die Zeiten. Es ist ein Wirtschaftsartikel, aber er ist umrandet mit den Strafartikeln. Und das im Zusammenhang mit den Zitaten, die ich Ihnen eben gegeben habe. Nach Versailles hatte niemand den Eindruck, dass der Krieg für Deutschland wirklich beendet war. Durch die harten und als ehrwidrig empfundenen Bedingungen der Sieger wurde die Frage, wodurch es überhaupt zu dieser Niederlage gekommen war, umso dringender und führte zu einer viele Jahre dauernden Abrechnung zwischen linken und rechten Gruppen. Das ist das, worauf es mir ankommt. Es ist auf der einen Seite der Dolchstoßvorwurf, aber der wird angereichert durch Versailles. Wäre der Frieden anders gelaufen und nur die Frage Deutschstoß gewesen, das wäre im Sand verlaufen. Aber Deutschland ist international Verbrechernation. Wer hat das alles provoziert? Das summiert sich dann. Und so eine, wirklich, da kommt in Deutschland so etwas auf wie ein permanenter Bürgerkrieg. Besondere Brutalität dieser bürgerkriegsähnliche Formen annehmenden Straßenkämpfe zwischen den Roten und zu deren Unterdrückung eingesetzten Freikorps 1919-20 hat sicherlich mit eben dieser Frustration der Verlierer zu tun und mit ihrer Gewöhnung an das Waffenhandwerk über 4 entsetzliche Jahre hinweg. Nicht vor ungefähr kann man auf Bildern der Berliner und Münchner Straßenkämpfe im Winter 18/19 und Frühjahr 19 das sehen, was ich Ihnen hier zeigen kann. Was Sie hier sehen, sind Freikorps-Soldaten, die irgendwie auf die Spartakisten warten. Was haben die bei? Einen Panzer. Das ist schon fast makaber. Der deutsche Panzer, die deutschen Tanks, hatten im Ersten Weltkrieg überhaupt keine Angst. Einer der Gründe, warum man so verloren ist, ist, dass man keine Tanks gehabt hat. 80 Stück von den Dingern haben sie gehabt. Aber zu Hause einsetzen, das konnten sie. An der Somme sind sie alle gestrandet, die Panzer. Aber nur in den Straßen von München, diese Ungeheuer. Die Franzosen hatten ordentliche Panzer, ihre kleinen Panzer, mit denen sie die deutschen Soldaten ab dem Juli 18 gejagt haben. Aber hier sehen Sie ein solches deutsches Ungetüm, was vollständig unfähig war, am Krieg teilzunehmen, aber am Bürgerkrieg prima teilnehmen konnte. Das ist also wirklich ein fast ironisches Bild. Hier, da sehen Sie eine andere Szene. aufgerissene Straßen, Tonnen. Und sehen Sie ja hier, sehen Sie in der Mitte ein Maschinengewehr aufgebaut, ein schweres MG. Bei diesen Freikorpskämpfern, die alle als reguläre Truppen gekennzeichnet sind durch ihre Armbinde. Sie sind von der Regierung eingesetzt worden gegen Spartakus und die Revolution. Und jetzt nochmal das, lassen Sie mal so ein Bild in sich einsickern. Was für ein Hass hinter dieser Art von Bildern steht. Das ist der Anfang der 20er Jahre, immer wieder. Der Gegner ist der Teufel, der Gegner ist der Feind. Den Gegner darfst du jederzeit erschlagen. Es wird in diesen Anfang 20er Jahren in Deutschland mit der Fahrradkette argumentiert. Der Gegner wird erschlagen. Vor allem die Linken von den Rechten. Andersrum viel weniger übrigens. Schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. So steht es dann, so laufen sie durch die Straßen und keiner hindert sie daran, so zu laufen. Und die Morde passieren dann ja auch, serienweise, die politischen Morde. Das hatte es in Deutschland vorher nicht gegeben vor dem Krieg. Das ist eine Brutalisierung durch den Krieg. Wobei nicht unbedingt nur die Soldaten brutalisiert waren, auch die Jugendlichen. Die Stimmung war insgesamt brutal geworden. Darauf kommt es mir an. Und diese brutale Stimmung muss einfach einen Platz kriegen in der Geschichte von Weimar. Freiwillige aller Waffen sichert Berlin, tretet ein die Brigade Reinhardt. Das waren besonders harte Schläger. Reinhardt und Erhard. Ja. Da ist der deutsche Soldat, der Siegfried des Ersten Weltkrieges. Da kann er sich nochmal präsentieren als der große Siegfried gegen Spartakus. Und so blieb das dann auch. Die Ermordung der Führer der äußersten Linken war emblematisch für diese neue fundamentale Rohheit und Grausamkeit im politischen Alltag. Der Gegner wurde zum Feind. Und das ganze Denken nahm damals radikale Züge an. Ungeheuer brutale Züge. Topos vom jüdischen Bolschewismus, von endzeitlicher Verschwörung, basierend auf Verrat, war genauso glaubwürdig für die Menschen in Deutschland wie die These von der unmittelbar bevorstehenden und nur noch durchzuführenden Weltrevolution. Man muss das auch gegeneinander im Gewicht halten. Es bringt nichts, den Rechten vorzuwerfen, dass sie von Judas Verrat sprechen. Man muss dazu denken, dass die Drohung der Revolution der Bolschewistischen für sehr viele Menschen mindestens so brutal war. Auch das gehört zu unserem ordentlichen Diskurs heute nicht dazu. Aber ich sagte Ihnen schon, Geschichte ist ein schwieriges Geschäft, das beides zu sehen. Der Völkische Beobachter auf der Titelseite seiner ersten Ausgabe, Zitat, solange wir den unschuldigen Tod unserer Hunderttausenden von Landeskindern nicht gesühnt haben, solange wir noch diejenigen im Lande haben, die die Drahtzieher des gemeinsten aller Krieges gewesen sind, denen der Krieg nur ein Geschäft war, solange werden wir nicht ruhen und nicht rasten. Das Blut unserer gefallenen Helden schreit zum Himmel um Sühne. Und wahrhaftiger Gott, wir hören diesen Schrei. Er gellt uns in den Ohren und wir stehen zusammen und reichen uns die Hände und schwören Rache, Rache, Rache. Und wenn Sie einmal Hitlers Reden durchgehen, von der ersten bis zur letzten, bis zur Machtergreifung und noch ein bisschen länger, dann nicht mehr. Rache ist das Motiv der Reden. Kein Wort kommt dort emphatischer und mehr drin. Hitler sagt aus einer seiner Reden, gut, ich weiß, das war eine Splitterpartei, die Nazis. Eine kleine Splitterpartei, aber das gute bürgerliche Publikum Münchens ist dahingeströmt. Der redet regelmäßig vor 3000 Mann, Frau, der Hitler. Solange die Erde steht, hat kein Volk einen solchen Schandvertrag zu unterzeichnen, sich bereit erklären müssen. Und er forderte, dachte, eine große Aufklärung über den Friedensvertrag im heiligen Hass gegen unsere Verderber. Hass und Rache. Hass auf alles. Das ist das, was Sie feststellen, wenn Sie Reden und Proklamationen, Bilder aus dieser Anfangszeit sehen. Hass von jedem auf alles. Ein Hass übrigens, den Hannah Arendt in ihrem berühmten Buch über die Ursprünge des Totalitarismus an einer Stelle, die man normalerweise gar nicht mehr aufschlägt, nämlich Seite 450 irgendetwas, schreibt sie, das war 1955, da schreibt sie über die Ursprünge des Totalitarismus und erinnert sich an das Berlin der 20er Jahre, wo sie war, Anfang der 20er Jahre. Und sie schreibt, die Atmosphäre des öffentlichen Lebens schien geladen mit der schwülen und unheilvollen, diffusen Irritabilität einer Strindbergschen Familientragödie. Denn der Hass, der überall war, konnte sich auf niemand und nichts wirklich konzentrieren. So drang er in alle Poren des täglichen Lebens und konnte sich nach allen Richtungen verbreiten, konnte die fantastischsten, unvorhersehbarsten Formen annehmen. Nichts blieb vor ihm geschützt. Und es gab keine Sache der Welt, bei der man sicher sein konnte, dass der Hass sich nicht plötzlich gerade auf sie konzentrieren würde. Das muss man verstehen. Das hat sie richtig gesehen. Und ich werfe der Geschichtsschreibung vor, dass sie das bis heute noch nicht wirklich begriffen hat und in den Diskurs über Weimar voll eingebracht hat. Die Protokolle der Weisen von Zion, ein Schandwerk, was es seit den 1860er Jahren in rechtsradikalen antisemitischen Kreisen gegeben hatte, seit den 1860er Jahren. Ab 1919 sprühen die Ausgaben davon. 1922 macht Rosenberg eine Ausgabe, der spätere große Nazi, Alfred Rosenberg. Es findet sich ein Hunderttausender Publikum für einen solchen ungeheuren Schmäh. Hitler ist bis 44, bis 45 davon überzeugt gewesen, dass es wirklich auf dem Prager Friedhof eine Verschwörung der großen jüdischen Mäzene gegeben hat, die sich die Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt haben, auf dem Wege zur Weltherrschaft werden wir Deutschland uns unterfügig machen und dann umbringen. Das sind die Protokolle der Weisen von Zion. Wen das interessiert, da gibt es jetzt bei Beck ein kleines Bändchen von dem Wolfgang Benz, der beste Spezialist ist, wo das genau erklärt wird. Also ein eschatologischer Hass, ich sage dieses große Wort wirklich extra, der Wirkungen gehabt hat, die wir noch gar nicht genug kennen. Eine davon ist die Unfähigkeit der Deutschen zu gemeinsamen Totengedenken. Das ist etwas, was 2014 mir vor allem von Frankreich aus immer wieder gesagt und gefragt worden ist. Wieso, ihr habt keinen unbekannten Soldaten, ihr habt keinen gemeinsamen Trauertag. Ihr überlasst alles dem Volksbund, das geht doch nicht. Doch, das geht. Der Erste Weltkrieg hat nicht in Deutschland stattgefunden. Die Soldaten sind zum großen Teil gar nicht nach Deutschland zurückgekommen, die Toten meine ich. Die liegen irgendwo in der Welt. Der Volksbund kümmert sich. Die Mütter und die Frauen und die Kinder haben einen Schmerz empfunden, solange sie lebten. Und das war es dann. Wir haben in Deutschland das nicht institutionalisiert, das gemeinsame Totengedenken. In Frankreich gab es 1920 im Januar ein Gesetz, dass jede französische Kommune ein Gefallenendenkmal haben musste. Bis 1922 hatten alle 35.000 französischen Kommunen ein Gefallenendenkmal. Alle stehen heute noch. An jedem trifft man sich am 11. November, am 11. November. Ist bei uns Volkstrauertag, wenn es nicht gerade Beginn des Karnevals ist. Ja? Das verstehen wiederum die Franzosen nicht. Man trifft sich am 11. November. Ob rechtsradikal, ob linksradikal, völlig egal. Der Bürgermeister hat die Schärpe an, nach der Gedenkfeier ist ein kleiner Cognac zusammen oder ein Glas Rotwein und dann geht man wieder auseinander und kann sich befehden. Aber es gibt diesen Moment der Ruhe, nach wie vor. Den hat es in Deutschland nicht gegeben. Wir werden ihn auch nicht wiederherstellen können, jetzt wo sich alle Leute wieder für den Weltkrieg interessieren. Wo die Jüngeren kommen und sagen, mein Urgroßvater war in Verdun, sag mir, wo er da war und was er gemacht hat. Dieses neue, postmoderne, persönliche Interesse, was da ist seit ein paar Jahren und immer stärker wird, Gott sei Dank, führt sicherlich nicht zu einem gemeinsamen Gedenken. Das hat der Zweite Weltkrieg erstickt. Letztes Jahr haben mich die Verantwortliche der Stadt Freiburg gefragt, was kann man denn machen? Ich habe gesagt, ihr braucht doch nur das Denkmal in der Viere ein bisschen rausputzen, aus dem Wald raus und Leute hinschicken. Nee, hat man mir gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Typische Professorenidee. Da stehen doch nur die Rechtsradikalen mit ihren Fahnen. Ja, das ist das Problem, was sich stellt. Wir werden dieses gemeinsame Totengedenken nicht mehr hinbekommen. Es ist auch nicht notwendig vielleicht. Wir müssen nur wissen, dass das zum deutschen Trauma gehört, dass das nicht gelungen ist. Es hat etwas gegeben, wie einen Stellungskrieg der Denkmäler. So heißt der Titel eines Buches, das über Berlin. Du konntest nicht als Linker ein nie wieder Krieg aufbauen irgendwo, ohne dass die Rechten das sofort abgeholzt haben. Du konntest nicht ein Monument machen unseren Helden, ohne dass die Linken nicht sofort kamen und das abzusäbeln. Wenn Sie das gucken, was da passiert ist in den 20er Jahren, die meisten Denkmäler, die wir heute haben, sind entweder aus der Nazizeit, wo das Abhebeln der nationalen Dinger dann verboten war, oder aus den End-20er und Anfang 30er Jahren, wo der nationale Aufschwung, der nationalistische, so stark war, dass keiner mehr auf die Idee kam, die Denkmäler abzuholzen. Aber in der ersten Hälfte der 20er Jahre, als das Trauma noch richtig feste war, da gehörte das mit dazu. Die Verweigerung des Diskurses, die Verweigerung des Gespräches, die Verweigerung der gemeinsamen Trauer. In Deutschland wurde die Trauer im Hass erstickt. Sogar das Gedenken der Toten konnte noch zu Straßenkämpfen führen. Tannenberg-Denkmal, das sollte ja gemacht werden für den unbekannten deutschen Soldaten. Das war am Ende 1928, als es eingeweiht wurde, eine solche rechtsradikale Veranstaltung, dass selbst der preußische Staat als Finanzierer desselben Denkmals nicht mehr zur Einweihungsfeier hingegangen ist, die Repräsentanten nicht mehr geschickt hat. So war die Lage. Und dann nach 1933 wurde das dann aufgebaut. Das ist etwas, was extrem wichtig ist zu sehen, um die deutschen Mentalitäten von damals mitzukriegen. Die Traumatisierung, von der ich spreche, hat sich natürlich auch in der Literatur abgespielt und in der Kunst, auf eine merkwürdige Weise. Wenn wir heute von der Weltkriegsliteratur sprechen, meinen wir normalerweise die Literatur, die massenhaft ab 28, 29 aufkommt. Stichwort Remarque, im Westen nichts Neues. Aber Remarque war ja nicht der Einzige. Alle machten ab 28, 29 Hunderttausende und Millionen Auflagen. Von Büchern, die es zum Teil vorher gegeben hatte, die aber keiner gelesen hatte. Ernst Jünger, In Stahlgewitter. Erste und zweite Ausgabe, wenn Sie die haben, sind Sie ein reicher Mann oder Frau heute. 1920, 21, die ersten Auflagen im Privatdruck, hat keiner gekauft. Da müssen Sie weit laufen, bis Sie eine finden. Ab 1928, die vierte Auflage, da ist eigentlich 5 Euro noch zu viel. So häufig ist das. So kann man das absehen, dass es insgesamt gesehen, hat es keine Weltkrieg I Vergewaltigung in der Literatur und in der Erzählung und in der bildenden Kunst gegeben in diesen 20er Jahren. Nur eine polemische. Ein Bild. Schauen Sie mal. Ein Bild für viele. Dada 1920, Dada-Messe 1920 in Berlin. Da sehen Sie Dix am Rand, Dix Kriegskrüppel. Und oben unter die Decke, da haben die doch die Frechheit gehabt, die einen deutschen Soldaten gibt noch ein anderes Bild, das habe ich nicht, wo der einen Schweinekopf hat. Das hat man ausgewechselt. Hier hat er so eine Gasmaske an. Den gibt es auch mit Schweinekopf. Deutschen Soldaten auszuhängen. Dada. Sie hatten ja vielleicht recht, das mag ich nicht diskutieren. Aber dass einer, der vor Verdun an der Somme und sonst wo gestanden hatte, das schlecht aushielt, das verstehe ich mindestens so gut. Ernst Friedrich in seinem berühmten Antikriegsmuseum. Ich kenne das ein bisschen, weil ich Ernst Friedrichs Krieg, dem Kriege, das berühmteste Buch der 20er Jahre von 1924, vor ein paar Wochen im Linksverlag neu rausgebracht habe. Ist auch gar nicht teuer, 15 Euro. Ernst Friedrich 1924 mit seinem Antikriegsmuseum, ja, er bezeichnet die Soldaten als Mörder. Er hat den Stahlhelm zum Blumentopf gemacht am Eingang seines Antikriegsmuseums und am Eingang hat er ein Schild gemacht, Eintritt 1 Mark für Soldaten und Hunde frei. Ja, wenn man das dann weiß, dann wundert man sich nicht, dass jeder vorbeiziehende Stahlhelm-Trupp dem erstmal die Scheiben eingeschlagen hat und eins kam zum anderen. Der Hass war da, dieses radikale Unverständnis für Ernst Friedrich in seinem schrecklichen Buch mit den zerrissenen Gesichtern, die Gölkassee. Keiner hat sie so fotografiert wie er. Keiner weiß bis heute, wo er die Fotos her hat. Wahrscheinlich aus der Charité. Aber das Ganze unter dem Aspekt, Soldaten sind Mörder. Schaut mal, was euch passiert. Guckt mal, wie ihr 1914 rausgezogen seid im Jubel und mit Blumen. Und guckt mal, wie ihr jetzt aussieht. Das ist die Message. Aber wer will das aushalten, wer wirklich draußen war? Und das ist eben genau das, was damals passiert, massenweise passiert. Ich hoffe, da braucht man keine weiteren Bilder mehr. Das lassen wir mal stehen. Wenn Sie sehen, Otto Dix, heute ein großer Antikriegsmaler. Ja, aber es gibt 2 Dix. Es gibt den Dix ab 1929, der wie alle anderen anfängt, den Krieg als ein großes Unheil, was man bewältigen muss, zu bedenken. Und es gibt den Dix der frühen Jahre, der genau wie Beckmann und die anderen nur Hohn übrig hat für die Soldaten als Lumpenhändler und Bettler. Man vertut sich, wenn man denkt, das ist alles humanistische Antikriegskunst. Nicht in derselben Weise. Und wenn wir heute Dix sehen und uns vorstellen, dann denken wir an Flandern und solche Bilder, diese großartigen Bilder von 1930, der Soldat, der so langsam mit dem Dreck eins wird unter seinem Zelt. Kein Mensch weiß, dass die Rechten das damals auch gut fanden, 1930. Also auch da gibt es noch viel zu erforschen, was wir noch gar nicht richtig kennen. Die Herabwürdigung der Kriegsopfer, ich habe es gerade schon angesprochen mit Dix, die geht ja noch viel weiter. Wir hatten in Deutschland in den 20er Jahren, übrigens in der Weimarer Verfassung einen Artikel, den keiner mehr kennt, der aber wichtig war, die Republik vergibt keine Orden. Man wollte den ganzen Ordensgebrass der Wilhelminer endlich einen Stopp setzen. Man hatte ja vielleicht recht. Aber da waren viele Millionen, die glaubten, einen Orden verdient zu haben. Zumindest mit dem, was sie mitgemacht hatten. Hitler hat ab 1933 den Kriegsteilnehmerorden wieder eingeführt, der auch vergeben wurde an die Frauen und Mütter von Kriegsteilnehmern. Millionen und Millionen Deutsche haben für diesen Orden angestanden. Die Weimarer Republik hat keine Orden vergeben. Die Weimarer Republik hat die Zurückkehrenden, wir haben in Deutschland 4,5 Millionen Kriegsversehrte, wie es heißt, gehabt. 4,5 Millionen, die die Straßen bevölkert. Keine Beine, keine Arme, das übliche Bild. Die alle leiden. Die wurden versorgt die in keinem anderen europäischen Staat, weder in Großbritannien noch in Frankreich, noch in anderen Staaten, ist die Versorgung so gut gewesen wie in Deutschland. Die hatten freien Eintritt, die hatten alles, alle Vorzüge. Aber sie hießen Kriegskrüppel. Das war die offizielle Bezeichnung. Und sie wurden rechtlich den Zivilkrüppeln 100% gleichgestellt. Selten, der Chef des Stahlhelms hat einmal gesagt, ich habe doch meinen Arm, seinen linken Arm, nicht an der elektrischen verloren. Das hat die Weimarer Republik nicht verstanden. Und das ist eine ihrer Kernsünden. Das gehört zum Trauma. Sie hat Millionen von Menschen mit ihrem Schmerz und mit ihrem Anspruch auf Ehre allein gelassen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Die NS hat sich um die Kriegsopfer gekümmert. Es gibt jetzt die neue wunderbare Studie von Nils Löffelbach über die Nationalsozialisten und die Kriegsverwerten der Weimarer Republik. Wenn man sieht, dass der Hitler spätestens ab 25 geht er in seiner Propaganda genau darauf. Kriegsverwerter, kommt zu uns, ich verstehe euch, ich bin selber ein Kriegsverwerter. Wahlplakate mit den Versehrten natürlich schön im Verband. Ich kenne hässlichen Versehrten. Da muss ja auch mal mit so einem Männerideal noch zusammenpassen. Aber sie haben es gemacht, die Nazis. Sie haben dann ab 1933 den Kriegsversehrten alle Privilegien, die sie hatten, in Weimar wieder abgenommen. Die durften nicht mehr umsonst mit dem Zug fahren und mit der Straßenbahn. Das durften sie in Weimar. Aber sie hatten Eintritt umsonst ins Olympiastadion, in die erste Reihe. Und der Führer hat sie mit Handschlag begrüßt. Und jetzt fühlten sie sich verstanden zu Millionen. Das ist ein Selbstgeschwür der Weimarer Republik gewesen, dass sie nicht vernünftig umgehen konnte mit dem Leid und mit dem Anspruch derer, die aus dem Krieg fürs Vaterland zurückgekommen waren, die Knochen hingehalten hatten. Der Rest ist jetzt mal egal, für was sie im Krieg, ob sie recht hatten. Das ist egal. Nur von den Menschen her gesehen. Darauf kommt es an. '29 gab es eine regelrechte Explosion. 5 Minuten noch, ja? Dann 28, ich habe das angedeutet, eine regelrechte Explosion der Erinnerung an den Weltkrieg. 28. 10 Jahre. 10 Jahre ist die Zeit, die die Traumaforschung für individuelle Traumata ansetzt, dass sich das Trauma langsam löst. Das sind immer um die 10 Jahre. Und man kann nicht einfach sagen, ja, das sind jetzt die 10-jährige Gedenken des Krieges. Um 28 sind die Menschen reif, sich mit dem Krieg auseinanderzusetzen, den sie bisher nur mit Schweigen, mit Hass, mit Kampf und mit Surrogaten haben überhaupt an sich rankommen lassen können. Ab 28 ist das anders. 28, 29. Natürlich hilft dann die neue Krise, die Weltwirtschaftskrise, das neue Krisenbewusstsein auch mit dazu. Die Verbindung hat übrigens noch keiner studiert, weil wir noch keine Wirtschaftsgeschichte haben, die wirklich auf Mentalitäten und kulturelle Faktoren Rücksicht nimmt. Und warum man beispielsweise im Krieg die absurdesten Kriegsanleihen noch gezeichnet hat, hat mit wirtschaftlicher Rationalität überhaupt nichts zu tun. Jedenfalls, ab 28, 29 ist die Zeit reif für eine neue Auseinandersetzung. Jetzt können die Soldaten richtig reden. Vorher hatten sie in den Regimentsgeschichten geredet, untereinander am Stammtisch, diese Kreis, jetzt wird es öffentlich. Jetzt fühlt sich auch jeder plötzlich berufen, seine Kriegserlebnisse darzulegen. Tausende von Büchern kommen jedes Jahr raus. Und ich sagte Ihnen, Remarx im Westen nicht Neues, ist die Spitze dieses großen Berges, der dort entsteht. Und alle die Bücher haben 50 und 100 und 200 und 500.000 Auflage und zwar sofort. Das ist dann der Punkt, wo die Nazis zum ersten Mal sich als Wächter der nationalen Ordnung öffentlich gerieren können. Deshalb ist die Geschichte so berühmt, dass die Nazis systematisch alle Filmvorführungen des Filmes im Westen nichts Neues ab 1931, der amerikanische große Film, gesprengt haben. So lange, bis er wegen des dauernden öffentlichen Unordnung von der deutschen Regierung 1932 verboten wurde. Nicht erst 1933. Da war was los. Ab 1930 ist etwas los, was die Weltkriegserinnerung angeht. Und das tendiert, wir kennen heute davon nur noch den Remark, das tendiert stark nach rechts. Es sind vor allem die nationalistischen Autoren, die Riesenauflagen haben. Von Bäumelburg bis Zöberlein. Viele von Ihnen kennen die Kriegsbriefe gefallener Studenten, Kriegsbriefe deutscher Studenten von Philipp Wittkopp. Stehen in vielen Bücherschränken. Philipp Wittkopp, ein Freiburger Germanistikprofessor, hatte 1916 die erste Ausgabe, damals noch unter dem Titel Kriegsbriefe gefallener Studenten, herausgebracht. Kleine Broschüre. 18 ist das ein mittelschweres Buch, 20 ein etwas dickeres Buch, weil ihm die Eltern von den gefallenen Soldaten immer noch letzte Briefe geschickt haben. Und Wittkopp hat das systematisch betrieben. Und den richtigen Durchbruch hat Wittkopp 1929. Da wird es zur Massenauflage. 33 eine neue Auflage. 34 eine neue Auflage. Und das führt mich dazu, was dann passiert ist. Die Nazis haben nach der Machtergreifung diesen Trend einfach weitergeführt. Einfach weitergeführt. Es ist heute noch ganz schwer zu sagen, das sind NS-Schriftsteller. Wenn man weiß, dass die meisten unter ihnen, ich nenne Bäumelburg, ich könnte diesen Namen so runterspulen, ist jetzt egal, aber Bäumelburg ist ein wirklich schwieriger Fall. Ein Massenautor ersten Ranges, der 1928 dasselbe schreibt wie 1940, der heute regelmäßig als NS-Autor verschrieben wird, der nie im NS, der nie in der Partei war, im Unterschied zu Zöberlein. Jedenfalls, die Nazis sind schlau, sie übernehmen einfach diesen nationalistischen Literaturstrang, das lässt sich auch für die Kunst fortschreiben, ohne selbst viel Neues zu erfinden. Es gibt einen spezifischen NS-Diskurs für kleine Kreise. Das ist Zöberlein, das sind ein paar Leute, wo immer der Linkage, die Verbindung gemacht wird mit Kriegsleid, Verrat von hinten, Dolchstoß, der Jude hat es uns gehindert. Die große nationalistische Literatur, die auch in den 30er Jahren die Überhand hat in Deutschland, bei weitem, lässt dies völlig beiseite. Sie macht nur einfach das weiter, was man vorher ab 28, 29 schon gemacht hatte. Das ist die Tradition. Die Nazis bauen auf Tradition. Sie sind nicht nur Revolutionäre, sie sind Wahrer des Geistes der Front. Das hat ihnen so viel Zustimmung geschaffen, von beispielsweise bei den Kriegsversehrten. Ab 1930 und nicht vorher gibt es die großen Ausstellungen über den Ersten Weltkrieg, überall. Und die allermeisten werden von den Nazis veranstaltet. Beziehungsweise von privaten Leuten veranstaltet, die ihre Kriegserlebnisse sammeln, daraus eine Ausstellung machen, das hat schrecklich viel gegeben. Und diese hunderte von Ausstellungen werden 1933 von den Nazis übernommen und weitergeführt. Es gibt dazu ein wunderbares Buch von Christine Beil über die Kriegsausstellungen des Ersten Weltkrieges, wo das zum ersten Mal richtig gesagt worden ist. Ich möchte Ihnen noch ein Zitat machen. Ich habe gesagt, 5 Minuten, noch 3 Minuten. Ein Zitat, was ich ebenso hätte machen müssen. 1928 am 9. November hält Hitler eine Rede. Im Bürgerbräukeller, 3000 Leute, aber großes Publikum. Und er klärt etwas ganz Erstaunliches, nämlich die Republik hätte sogar, sagt er, bei ihm in seiner Bewegung Anerkennung finden können, hätte sie sich verhalten wie die Französische Republik 1870 unter Gambetta, nämlich den Widerstand organisiert gegen die Preußen. Eine bedingungslose Verteidigung der Grenzen. Aber, sagt Hitler, was die Weimarer Republik tat, nämlich einen Vertrag zu unterzeichnen, der die Kriegsschuld Deutschlands behauptete, war das unverzeihliche Verbrechen, für das die Verantwortlichen noch bestraft werden werden. Aber dass er sagt überhaupt, 28, wir hätten auch Republikaner werden können, wir Nazis. Da sehen Sie dran, wie eng er das Geschick seiner Partei gebunden hat an diese Bewältigung des Ersten Weltkriegs. Hätten die Deutschen eben nicht Versailles einfach unterschrieben, sondern gesagt, wie zum Beispiel Rathenau oder Max Weber es 1918 forderten, wir ziehen unsere Soldaten zurück auf die Grenze und wehe dem, der reinkommt. Jetzt machen wir Verteidigungskrieg. Das war eine Forderung, 1918 im Oktober, November. Davon wollten die Verantwortlichen aber nichts wissen. Es war eine echte Forderung. Hitler nimmt das auf, 28. Wir hätten auch Republikaner werden können. Ist vielleicht nur ein Schmäh, aber Sie sehen, wie eng diese Geschichte, den Weltkrieg bewältigen, immer noch da vehikuliert wurde. Man kann den Aufstieg des NS nicht verstehen, wenn man das fortbestehende kollektive Trauma der nicht bewältigten Niederlage und des Schuldvorwurfs, die Bewältigung des Weltkriegserbes, nicht berücksichtigt. So, dann mache ich Schluss und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.